dieses Vertrauen hat ein bisschen gelitten, auch so gesamtgesellschaftlich, dass gewisse Dinge bei allem, was Negatives passiert, auch durchaus immer noch positive Dinge da sind. Und ich glaube, da versäumen viele, ihren Scheinwerfer auch irgendwie richtig auszujustieren auf die Dinge, die tatsächlich immer noch im Positiven für uns da sind. Und das Letzte, was ich dem noch hinzufügen möchte, ist, dass ich überzeugt bin, dass grundsätzlich das Leben was Positives und Schönes hat.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und
Katharina Anna Ecker.
Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin ist seit 2023 die Geschäftsführerin des Linz-Tourismus. Die geborene Steirin beschreibt sich selbst als optimistisch, selbstbewusst, flexibel, zuverlässig und kreativ. Stress wirft sie nicht um, sondern schärft den Blick auf das Wesentliche. Ihr Motto ist ein Zitat von Henry Ford. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer da, wo er schon ist. Ich freue mich auf ein spannendes Interview mit Marie-Louise Schnurpfeil. Herzlich willkommen!
Danke vielmals für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast mir erzählt, du bist mit der BIM und zu Fuß zu mir gekommen. Wo kommst du denn gerade her?
Ich komme direkt vom Büro. Das liegt an der Donaulände, direkt beim Lentos. Und die Linzer Stadt ist ja die Stadt der kurzen Wege. Somit kann man hier sehr schön zu Fuß vieles erreichen. Oder man springt für ein, zwei Stationen in die Straßenbahn oder nimmt einen Roller, wie auch immer. Also ich genieße es sehr, hier zu Fuß unterwegs zu sein zwischen meinen Terminen.
Super. Wie lange lebst du denn schon in der Stadt?
Ich bin seit Anfang 2023 in Linz, habe hier quasi eine Heimat gefunden unter der Woche, habe am Wochenende sehr gern die Berge um mich und auch eine Wohnung noch in Hinterstoder, wo ich ja zuvor gearbeitet habe und gelebt habe. Und so habe ich irgendwo das Beste aus beiden Welten, Stadt und Berge.
Sehr cool, coole Kombination.
Genieße ich sehr, ja.
Jetzt sind wir gleich gespannt. Wir möchten wissen, beziehungsweise ich und die Zuhörerinnen, wie bist du zu diesem coolen Posten gekommen? Geschäftsführerin des Linz-Tourismus ist ja schon was sehr, sehr Großes. Und du bist ja noch jung. Darf ich fragen, wie jung?
Ich bin 40 geworden vor einem Monat, genau.
Cool. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, vielmals.
Wie hast du das dorthin geschafft? Vielleicht erzählst du ein bisschen, du kannst anfangen in der Schulzeit, du kannst anfangen, wo auch immer du denkst, dass es spannend ist.
Ja, sehr gerne. Also aus Steyr kommend habe ich hier ganz klassische Schulausbildung genossen, habe die Musikhauptschule gemacht, war sehr musikalisch in meinen jungen Kinderjahren und bin dann in die HAK gewechselt, Bundeshandelsakademie, wo ich den Sprachenzweig gewählt habe und Marketing. Und die Sprachen, die waren irgendwie so im Blut bei mir, also die sind mir leicht gefallen, das Rechnen und so, das war eher weniger meins oder die Buchhaltung, aber das in Summe hat das alles doch eine gute Ausbildung für mich, eine gute Basis gebracht. Und dann ging es direkt von der HAK dann für mich, eben wieder in Orientierung nach den Sprachen und Ausland und viel Reisen, ging es für mich nach Krems an die Fachhochschule für Tourismus und Freizeitwirtschaft. Das war wiederum eigentlich eine pragmatische Entscheidung, weil ich wusste, da kann ich zweimal im Ausland arbeiten, Praktikas machen, einmal im Ausland auch studieren. Und das war für mich so dann das Zünglein an der Waage, zu sagen, okay, das machen wir jetzt, weil Lehrerin war kein Berufsbild für mich mit Sprachen. Da wusste ich, na, das ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Und bin dann an die Fachhochschule und habe wirklich jede Chance genutzt, hier ins Ausland zu gehen, Erfahrungen zu sammeln. Nach dem Studium war dann irgendwie so auch bei den Freunden und Kollegen irgendwie so, ja, jetzt gehen wir alle einfach mal nach Wien. Da gibt es sicherlich ein paar Jobs für Touristiker. Jetzt mit ein bisschen Beobachtung muss ich sagen, dass gar nicht mehr so viele in der Branche geblieben sind, weil es einfach eine super Vorbereitung war, auch für Jobs im Marketing oder im Handel oder auch viele dann doch noch was gemacht mit Immobilien und etc. Also das war
die
einfach
Touristiker
eine gute
sind ja die klassischen Quereinsteiger, komplett. Die kommen ja überall
unter. Ja, wir fallen überall wieder auf die vier Beine quasi wie die Katzen und das war einfach eine tolle Grundausbildung und ich habe dann noch kurz in die Eventbranche reingeschnuppert. Da war gerade die Fußball-Europameisterschaft 2008. Bei Coca-Cola und dann ging es so Step-by-Step in Richtung Marketing und Eventbranche. War dann 3 Jahre lang bei der Österreichischen Volksbank AG. Die gab es dann damals noch. Habe hier im Konzernmarketing gearbeitet, mir dann auch kurz das Agenturleben angesehen, wie es auf einer Agentur, Eventagentur eben für Anforderungen gibt und Veranstaltungen und Aufgaben. Das war alles sehr, sehr bereichernd für mich. Dann wollte ich damals mit meinem Partner hier von nach 5 Jahren Wien eigentlich Richtung Salzburg aufbrechen. Da war es dann tatsächlich für mich nicht so, da waren gerade keine Jobs einfach irgendwie für mich zu kriegen mit meinem Profil und habe mich dann tatsächlich auch nochmal getraut, komplett die Branche zu wechseln und bin in den Handel gegangen, habe dann in der Steiermark für 2,5 Jahre in so ein innerstädtisches Einkaufszentrum gemanagt.
Okay, cool.
Da war auch ein bisschen eine Vorprägung da, weil meine Eltern in Steyr von den Großeltern wiederum ein Einzelhandelsunternehmen übernommen haben mit 3 Standorten und meine Eltern haben das gemeinsam geführt bis, das war dann zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre geschlossen. Also das stand nicht mehr wirklich im Raum, ob ich da mit einsteige. Aber da war irgendwie so ein bisschen Affinität da für Handel, für Service, für Menschen beraten. Und so ist es eigentlich ganz, ganz leicht gefallen dann dort in diesem Job, wo man tatsächlich auch so an der Schnittstelle ist zwischen Vermietung, Verwaltung, aber auch Veranstaltungen, Marketing. Das war ganz schön in der Doppelfunktion oder Mehrfachfunktion. Und ja, offensichtlich bin ich dann doch auch ein bisschen abenteuerlustig, weshalb sich dann nach der Steiermark dieses Window of Opportunity aufgemacht hat, hier mit meinem Freund nach Portugal auszuwandern.
Aha.
Cool. Nochmal gänzlich alles auf eine Karte zu setzen und einfach auch mal da in eine ganz fremde Kultur einzutauchen, hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Ich habe mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht?
Wie lange war da?
Wir waren da 2 Jahre und haben hier, und da kommt jetzt schon die Annäherung wieder an den Tourismus. Ich habe dort als Wanderguide gearbeitet, 2 Jahre lang, und habe geführte Wanderungen gemacht für österreichische, deutsche Gäste, vorwiegend deutschsprachig. Und habe hier echt von Nord nach Südost, nach West die Insel bewandert und mit den Menschen hier Führungen gemacht, was richtig, richtig schön war, weil die Urlaubszeit im Jahr für viele doch auch dieser Moment ist, wo sie Energie tanken, wo sie neue Erfahrungen machen wollen, Land und Leute kennenlernen wollen. Und ich habe ihnen einfach die Insel zeigen dürfen und das war schon sehr…
Und du hast sie selber erleben dürfen,
Und ich habe sie selber erleben dürfen. Ich war dann 2 Jahre in Summe auf Madeira.
Aha.
Und ja, dann war doch die Insel irgendwie für mich… Zu eng. Also es ist eine Spitze eines Vulkans.
Ja. Yeah.
4000 Meter unter dir, 2000 Meter über der Wasseroberfläche. Und das war einfach für mich dann in Summe auch zu wenig Raum für mich, einfach auch mich zu bewegen.
Das ist so witzig. Wir haben so viele Parallelen. Aber ich lasse jetzt deinen Werdegang fertig erzählen, weil er so spannend ist. Es war Wahnsinn. Ich denke mir immer, das kenne ich und das kenne ich. Das muss ich dann nachher alles erzählen.
Wir gleichen es gerne noch ab, ja.
Ja, genau.
Und dann bin ich nach Österreich zurück und wusste dann schon, okay, Wien wird's nicht mehr. Ich möchte lieber wieder nach Oberösterreich kommen. Meine Eltern leben auch immer noch in Steyr. Viele Freunde sind hier. Ich war keine 2 Monate hier. Dann habe ich den Job angeboten bekommen, in Pürnpril für den Tourismusverband als Geschäftsführerin zu arbeiten. Da war sicher die letzte Station mit dem Wanderguide und so auch nochmal so ein Asset, worauf die gut reflektiert haben.
Das war 2018,
genau. Da habe ich im Sommer begonnen und ja, habe mir dann auch bewusst eine Wohnung eben in der Region genommen, habe dann in Hinterstoder meine Zelte aufgeschlagen und hier ein Team von 12 Leuten oder 12 Mitarbeitern managen dürfen und haben richtig viel bewegen können in der Zeit.
Ist das erste Mal, wo du dann eine Führungsverantwortung hattest?
Im Sinne einer Organisationsführung, ja, zuvor war ich ja Wanderguide.
Stimmt, da hast du auch geführt, ja.
Ich auch geführt, aber so im Sinne einer Organisation, eines Unternehmens, ja, war das die erste Aufgabe. Und es ist natürlich eine sehr ländliche Region, da kommst du dann als Externe, als Frau, irgendwie Mitte 30, kommst da hin und hast natürlich ganz unterschiedliche Mindsets auf einmal vor dir und denkst dir, okay, die knackst du, früher oder später knackst du die eh alle, weil es hat so viel zu bieten, es kann nur im Miteinander gehen, das muss ja irgendwann, muss es flutschen. Ja. Mhm. Aber das Learning daraus war, dass ja, die härtesten Nüsse sind die Mindsets, die man knacken muss. Und da war ich vermutlich für manche einfach auch zu bunt zu bunt, zu direkt, zu ehrlich, zu sachorientiert, weil ich mir denke, es muss doch möglich sein, dass man sich entlang eines roten Fadens irgendwo mit einhängt. Selbst wenn ich jetzt aus einer ganz anderen Ecke komme, sei es jetzt Landwirtschaft oder Forst oder Jagd oder Gastronomie oder Hotellerie. Wenn ich hier irgendwo eine gute Idee sehe, und die waren alle ziemlich natürlich schon proaktiv, aber dann muss man doch dann irgendwo sich einhängen können. Und das hat mich dann nach 4,5 Jahren, habe ich mir gedacht, so, da ging es dann auch darum, möchte ich noch eine zweite Periode anhängen, weil die Jobs in den Tourismusverbänden an der Führungsspitze, die sind alle befristet auf 5 Jahre.
Okay.
Und das habe ich mir dann selber auch schon nach dem 4., 4,5 Jahren mich gefragt, naja, sehe ich mich da nochmal in der Form oder lasse ich da für mich einfach auch vielleicht sehr viel Energie dann auf der Strecke, weil einfach die Region und die Menschen nur bis zum gewissen Grad veränderbar sind. Und da muss man einfach auch ehrlich zu sich sein und froh sein über das, was man erreicht hat, aber dann genauso sagen, okay, vielleicht ist für mich als Person oder dann auch als Führungskraft in meiner Entwicklung doch auch noch an einem anderen Ort, in einer anderen Umgebung einfach doch noch mehr Perspektive drin.
Glaubst du, das liegt an individuellen Menschen? Liegt es an Menschen in bestimmten Regionen? Hat das was mit Stadt-Land-Gefälle zu tun, wie offen wir sind für Innovation, für neue Ideen?
Also ich glaube, es hat zum einen tatsächlich mit der Topografie was zu tun. Also wie die Landschaft, in der man lebt und arbeitet, beschaffen ist, da ist tatsächlich der Unterschied zwischen, ich sag mal so, wirklich schroffen Bergen, die man drinnen ja auch hat, ja, in der Region zwischen Hinterstoder und Rosenau am Hengstpass. Das ist ja sehr, sehr vielseitig. Du hast die 2000er, für die wir alle gerne dorthin fahren und gerne wandern gehen. Und dann hast du ja auch so flache und saftige Hügel und Wiesen. Aber es macht was da drinnen. Die haben immer mit ihren Händen gearbeitet, sei es jetzt in der Jagd, in der Forst, in der Landwirtschaft. Die haben daher einen anderen Rhythmus einfach auch, würde ich sagen. Das ist gar nicht wertend.
Hat wahrscheinlich auch was mit Traditionen zu tun und Verankerung, oder?
Ja,
wobei. Oder Bodenständigkeit?
Ich finde ja das als Basis einen guten Wert, einen Ausgangswert, von wo man kommt. Ja. Das so ein bisschen immer im Balance versuchen zu halten mit, wo kommen wir her, was ist unsere Herkunft und wo können wir uns miteinander hinentwickeln. Aber da ist dann immer auch so der Punkt, wie bereit sie auch sind dafür, wirklich dann auch den Schritt in die Zukunft dann mitzugehen. Und da wiederum ist es fast so, dass da einfach sehr wenig, wahrscheinlich neue Leute sich dort niederlassen, um quasi so ein bisschen auch neue Strömungen, Inputs und Ideen mit reinzubringen. Ja, es ist so, dass sehr viele aus der Region in den Ballungsraum pendeln zum Arbeiten, aber in die andere Richtung natürlich deshalb umso weniger. Und das ist was, wo einfach von mir kommt vor, dann die Durchmischung einfach auch vermutlich zu wenig da ist, damit da noch mehr quasi in den Köpfen einfach auch passiert. Weil im Äußeren ändert sich ja viel. Die Rahmenbedingungen, egal ob im Tourismus oder in anderen Branchen, sind sehr veränderlich. Aber da drinnen kann man dann auch immer noch versuchen, sich ein bisschen so wegzuducken und es auszusitzen, auch wenn es nicht zum Aussitzen ist, in Wahrheit. Ja.
Du hast jetzt eigentlich gesagt, dass Diversity hilft, um zur kreativen Weiterentwicklung, oder?
Ja. Ja, bin ich absolut überzeugt davon, ja. Diversity in allen Ausprägungen, in allen Facetten und das sich auch zu trauen, in diesen Dialog zu gehen, das ist auch was, wo ich sehr, sehr froh bin, jetzt das in Linz auch auf einem ganz anderen Niveau auch leben zu können, beruflich und natürlich auch für mich als Person in einem ganz anderen Austausch zu stehen mit, da geht es gar nicht so sehr um Führungskräfte, sondern einfach mit Menschen, ja, um einfach für dich im Kopf auch neue Ideen zu bekommen und neuen Input und auch für dich im Kopf zu wachsen, ja.
Und dann bist du in Linz gelandet.
Dann bin ich in Linz gelandet.
Und jetzt würde mich interessieren, was fasziniert dich an deinem jetzigen Job?
Mit einem Satz wahrscheinlich gar nicht so schnell auf den Punkt zu bringen. Grundsätzlich fasziniert mich auch hier natürlich die Geschichte von Linz, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Vermutlich in dem ganzen Bewerbungsprozess von damals war natürlich mein größter Trumpf, den ich im Ärmel hatte, dass ich meine Diplomarbeit als Abschlussarbeit an der Fachhochschule über Linz verfasst habe und wie sich das Destinationsimage von Linz durch so eine europäische Kulturhauptstadt durch so ein Jahr verändern kann. Das war 2 Jahre vor 2009, 2007 habe ich das schon geschrieben. Ich habe natürlich so in Wahrheit total schön einfach in meine eigene Literatur eintauchen können in Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch. Und es war tatsächlich dann schon irgendwie fast schicksalhaft, dass ich jetzt dann doch 20 Jahre fast später hier nach Linz gekommen bin, um eigentlich
so cool.
da wieder anzuknüpfen, wo ich bei meiner Diplomarbeit schon aufgezeigt habe, hey, da und da wird sich was tun und dass ich damals Experten interviewt habe, mit denen ich jetzt wieder zusammenarbeite. Also das hat dann die Sache einfach sehr, sehr rund gemacht.
Du hast es wahrscheinlich schon in dir getragen.
Wahrscheinlich. Es gibt ja keine Zufälle, wie ich glaube und weiß. Und ja, was mich fasziniert ist, hier jetzt durchaus mit dem Team gemeinsam mit allen Stakeholdern nach dem ersten Jahr, wo ich mir vorgenommen habe, einfach die Destination noch intensiver kennenzulernen und mir anzuschauen, worauf wir aufbauen können, weiter auch, um zukunftsfit zu bleiben, dass wir das jetzt miteinander in einem Strategieprozess auch auf den Boden bringen und hier uns selber so ein bisschen das Strategiepapier schreiben, mit und für unsere Betriebe auch, wo wir wirklich miteinander anpacken müssen und schauen müssen, dass wir Linz noch weiterentwickeln. Da ist irrsinnig viel passiert. Mhm. Linz hat sehr profitiert von dieser Kulturhauptstadt und wie ich auch im Vergleich mit anderen europäischen Kulturhauptstädten sehe, dieses Erbe sehr gut weitergetragen und in Wert gesetzt. Aber man darf natürlich auch da nicht stehen bleiben. Mhm. Und gerade so Facetten oder also Prädikate wie dieses UNESCO City of Media Arts, das sind Dinge, die in meiner Analyse noch gar nicht so angekommen sind. In der Stadt nicht, vielleicht sogar in Oberösterreich viel weniger. Und das sind Dinge, die müssen wir nach außen spielen. Das sind Stärken, mit denen man nicht zu schüchtern sein darf und die man hier miteinander einfach in die Auslage stellen.
Ich muss jetzt blöd fragen, UNESCO City of Media Arts, sind wir das? Bewerben wir uns dafür?
Wir sind das schon.
Scheiße.
Ja, wir sind das schon seit über 10 Jahren einfach okay. Ran. Aufgrund oder durch auch das Ars Electronica Center, was ja hier unglaublich schon seit Ende der 70er Jahre hier so ein Leuchtturm ist für diese Medienkunst und alles, was man dann noch an Disziplinen dazuzählen kann. Ja, da haben wir tatsächlich Expertise und die sollten wir ausspielen.
Cool. Sehr cool. Ich frage immer ganz doofe Fragen, aber ich glaube, dass da draußen viele sitzen, die sich das vielleicht auch denken und deswegen finde ich es total wichtig.
Ja.
Aber ich möchte jetzt die Möglichkeit nutzen, Marie-Louise, es ist ein Wahnsinn, was wir gemeinsam haben. Ich habe auch Tourismusmanagement studiert, damals in Deutschland noch. Okay. Ich war in der Hotelbranche, in der Hotellerie, lange Jahre. Was habe ich noch gesehen bei dir? Du hast eben genau gesagt, du hast deine Diplomarbeit geschrieben über Linz. Mhm. Ich habe auch meine Diplomarbeit über Linz geschrieben und zwar zur Klangwolke damals.
Wow.
2003, weil mein Mann ist ja Linzer und ich wollte damals mit ihm, wir waren ganz frisch verliebt und ich wollte ganz viel Zeit mit ihm verbringen, nachdem ich Tourismus studiert habe, touristisch was machen. Was gab es damals in Linz? Es war noch nicht Kulturhauptstadt, es gab noch gar nicht so viel. Und ich habe dann meinen Mann gefragt, der wiederum, dessen bester Freund kennst du vielleicht auch, David Pfarrhofer von Market.
Ja, der Name ist mir schon geläufig,
Und den David haben wir gefragt, du David, über was könnten Caro schreiben für Linz? Und er hat gesagt, naja, Linz ist Klangwolke, wenn du Tourismus denkst. Ich habe so lachen müssen, wie ich das alles gelesen habe. Und ich habe mich damals beim Georg Steiner auch beworben. Ich habe leider keinen Job bekommen. Der hatte damals nichts frei. Sonst würden wir vielleicht jetzt Kolleginnen sein.
Unter Umständen, genau.
Total lustig. Und wie ich kam dann 2006 nach Linz, da war das noch nicht Kulturhauptstadt. Und ich war dann sehr ernüchtert, weil es sehr wenige Tourismusjobs gab und deswegen hat sich mein Weg woanders hin entwickelt. Wäre ich vielleicht aber eher später dran gewesen? Who knows?
Man trifft sich deshalb dann, wann die Zeit reif ist.
Ja, genau. Und dann weiter haben wir gemeinsam, was du sagst, Sprachen, Kulturen, das liebe ich ja auch. Mich zieht es auch immer ins Ausland. Also ich wäre bei dir voll dabei gewesen. Ich glaube, wir zwei wären ein super Team.
Oder Reisebuddies irgendwann.
Ja, genau. Wer weiß. Genau. Vielleicht kommt das noch. Super. Noch ganz kurz, bevor wir nochmal auf unser... Es geht ja hier um Sichtbarkeit. Das heißt, ich werde dir nachher noch ein paar wichtige Fragen stellen, wie du das geschafft hast alles. Du hast jetzt erzählt, was du alles geschafft hast, aber ich glaube, da wird jetzt die eine oder andere am Gerät sitzen und denken, wow, jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Eigenschaften brauchst du dazu. Mich hätte noch interessiert, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, was sind konkret und jetzt ohne große Ausschmeckung, vielleicht hast du ein paar Worte für mich, an was arbeitet die Stadt Linz im Tourismus? Was ist euch gerade wichtig?
Die zentrale Frage für uns im Schulterschluss mit der Stadt und auch allen Playern ist natürlich, wie können wir hier die Brücke schlagen zwischen den Gästen, die wir aus dem Außen sei es jetzt aus Österreich oder aus den anderen Zielmärkten bei uns willkommen heißen, bestmöglich mit ihren Bedürfnissen quasi in ein harmonisches Miteinander mit den Einheimischen bringen. Also es wird, glaube ich, hier auch der Schlüssel irgendwo für jede Destination sein, wie gut sich diese Bedürfnisse miteinander verschränken lassen, ne? Und wie gut man sowohl als auch hier eine gute Atmosphäre bieten kann, eine gute Aufenthaltsqualität bieten kann. Natürlich auch dann am Ende die Erlebnisse, für die man in die Destination gekommen ist. Aber wissend, dass ja gestern Einheimische dieselbe Infrastruktur nutzen, gilt es da einfach hinzuschauen, dass das einfach in einem guten Miteinander abläuft. Ja.
Heißt, ihr kümmert euch auch darum, dass die Einheimischen die Tourismusstruktur nutzt?
Ganz definitiv, ja. Mhm. Also es ist für uns der Tourismusanspruch nicht mehr ausreichend, hier wirklich nur immer auf die Zielgruppe der Gäste zu schauen, sondern wirklich auch auf die Destination, auf die Einheimischen und auch ganz pragmatisch zu planen und zu schauen, wie viel verträgt die Destination. Man spricht ja dann schnell auch in den Medien heutzutage von diesem für mich Unwort Overtourism. Man spricht sehr schnell von Kapazitätsspitzen und Auslastungsgrenzen und der neue Besucherrekord und die neue Nächtigungsrekord und jeder jagt das nächste Superlativ. Aber für mich ist das Erfolgsrezept irgendwo dort zu finden, wie gut man hier einfach auch für die gesunde Auslastung sorgt, dass man sich nicht immer nur dem nächsten Wachstumsziel im zweistelligen Zahlenbereich irgendwie verschreibt, sondern wirklich schaut, was sind die Erlebnisse, was können wir bieten, was haben wir da?
Wir sind aber nicht der klassische Tourismusort, oder?
Was ist für dich der klassische Tourismusort?
Berge, Seen, große Kultur. Ich denke jetzt an Wien oder an Salzburg.
Ja, also klassisch nicht. Und auch dort ist für mich der Weg einfach fortzuschreiben. Ja, wir sind definitiv.
Ich nehme an, es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, oder?
Natürlich. Es geht darum zu schauen, wo hat Linz seine Stärken. Das ist im Industriebereich, das ist im Wirtschaftsbereich, aber wir sind definitiv auch eine Tourismusstadt. Wir liegen an der Donau. Das ist ein riesen Vorteil auch für uns.
Da denke ich an Schifffahrt, an Radfahren.
Da denke ich aber auch an, so viele wissen gar nicht, wie viele Pilgerwege sogar durch Linz durchführen, ne? Auf dem Weg entlang der Donau Richtung Bayern. Ne? Hast du die ganzen Stadtwanderwege schon mal erkundet?
Na?
Den Prinzensteig.
Ich glaube, das machen wir gemeinsam.
Das machen wir gern gemeinsam. Also es hat Linz so viel zu bieten, auch im touristischen Sinn. Und da bin ich noch gar nicht in erster Linie bei den Veranstaltungen, die natürlich eine tolle Resonanz haben und sehr viele Gäste anziehen. Aber nimm die ganze Gastroszene, nimm die Barszene, nimm die ganze Gastgärten im Sommer. Also da ist so viel da, was für Tagesgäste, Nächtigungsgäste gleichermaßen interessant ist. Natürlich wären wir nie eine Naturdestination, wären das wollen wir gar nicht. Aber wir sind ein urbaner Raum, der sehr grün ist, der sehr viel Freizeitaktivitäten bietet. Da bleiben wir einfach drauf. Ist ja echt schön, wenn man schon was hat, was man nehmen kann und miteinander kreativ und zeitgemäß vermarktet, sich freuen kann an dem einfach. Weil andere Destinationen müssen nur sehr viel mehr in Infrastruktur investieren, in die Entwicklung von Infrastruktur, und wir müssen nichts erfinden. Wir haben unsere Stadt und die präsentiert sich in allen Facetten und allen Stärken.
Ja, und da hat sich wirklich viel getan. Wie gesagt, ich bin seit 2006 da. 2006 war ich ein bisschen überrascht, wie wenig Tourismus. Ich habe nicht mal einen Job gefunden. Und dann 2009, es geht immer mehr bergauf.
Ja.
Was ich mir wünschen würde, vielleicht kann ich das jetzt gleich anbringen, ich hätte noch gern, und ich weiß nicht, ob das andere auch so sind, aber die Donau mehr belebt. Ist das ein Thema für euch? Also ich könnte mal, so wie die Sandburg, das finde ich eine coole Location für junge Leute auch. Da tut sich was an der Donau. Ja. Und ich sehe das in anderen Städten schon, dass da noch viel mehr an der Donau los ist.
Grundsätzlich ist schon, wie ich finde, zumindest so für so niederschwelliges Angebot, so wie du sagst, im Sinne von Gastro und so, egal jetzt, ob in Alt-Urfa oder drüben die Sandburg, da ist ja Gott sei Dank schon was da.
Alt-Urfa ist auch voll schön, der Strand.
Ja, ich habe den auch sehr gern. Und da haben wir tatsächlich im touristischen Sinn natürlich auch noch Wünsche, klarerweise. Also da sieht man die Fläche und denkt sich, ja gut, da muss doch noch was gehen.
Ja, schon.
Da braucht man doch noch Wasser.
Ja.
Das Wasser selber zu bespielen ist ein enormer Aufwand. Da gab es ja mal unterschiedliche schon Pläne und Dinge, da im Wasser noch was zu machen. Okay. Oder dann in Urfahr drüben auch noch irgendwie so ein Badebereich etc. Also das finde ich schon sehr, sehr intensiv, einfach auch vom Investment und kann sich weder die Stadt ist auch nicht unsere Aufgabe, ehrlicherweise, als Tourismusverband. Wir dürfen hier auch per Gesetz gar nicht in Infrastruktur
selber investieren. Aber ich würde schon sagen, dass hier noch Möglichkeiten da sind. Am Wasser leben ist halt immer auch so ein bisschen das Risiko, wie wir es jetzt auch gerade wieder hatten mit Hochwasser. Genauso andersrum. Niederwasser ist auch nicht immer fein. Und man müsste halt schauen, an welchen Bereichen das so unkritisch wie möglich einfach auch bespielt werden kann. Mhm. Wenn man hier am Radweg in Urfahr drüben, quasi nach dem Urfahranermarktgelände noch, da tut sich ja schon was, Gott sei Dank,
die Beachvolleyball. Das sind meine Mädels ständig jetzt im Sommer, die lieben das.
Und die ganzen Spielplätze und so. Also da fehlt mir persönlich auch noch was.
Da noch so ein paar coole Beachbars, wo ich kurz reingehen oder kann, einen Drink.
Es kann ja auch mobile Streetfood wegen sein, ja, oder so Sachen. Also das wäre schon echt noch einmal eine Erweiterung.
Oh, dürfen sich die Streetfood wegen bewerben, wenn sie das haben wollen?
Das können sie gerne mir schicken und ich leite es dann an die entsprechenden Stellen weiter. Also wenn es da heiße Tipps gibt, dann bitte gerne, ja.
Wie ist das? Das Land gehört ja Linz, ja?
Der Stadt, genau.
Genau, das heißt, man pachtet wahrscheinlich dann das.
Und ich nehme es an, dass man dann eine Betriebsgenehmigung einfach
braucht. Machen da jetzt schon ganz konkrete Pläne.
Ja, das ist eh gut, ja. Man muss auch konkret dann sprechen, wenn man eine Idee hat, ja. Wir sind ja hier keine städtische Einrichtung, wir sind ja ganz losgelöst vom Magistrat und haben hier natürlich auch unser Aufgabenspektrum, in dem wir agieren sollen, dürfen, müssen. Und somit verstehen wir uns auch oft als Mittler und Vermittler zwischen den Organisationen. Und am Ende soll einfach rauskommen, ja, es gibt noch mehr Angebot und noch mehr Vielfalt, sei es jetzt kulinarisch, kulturell, im Veranstaltungsbereich.
Also, weil du Veranstaltung sagst. Kennst du ja mein Festival, das Let's Get Visible Festival?
Ja, natürlich.
Ist das touristisch für euch interessant?
Grundsätzlich ist es was natürlich eine weitere Community öffnet. Hoffentlich als Fans von Linz, für Linz. Ob es jetzt touristisch...
Oder die Frage ist vielleicht auch, wann wäre es interessant? Also bräuchten wir?
Der Punkt ist, ich löse mich ja immer mehr schon einfach auch von dem Tourismusaspekt, auch in der Bewertung dann von so Anfragen, weil es geht ja jetzt de facto nicht immer nur um, okay, mehr Nächtigungen und mehr Ankünfte. Das sind ja Messgrößen, die vor 10, 15 Jahren Standard waren. Ich glaube, ich bin überzeugt, man muss mittlerweile auch auf andere Parameter schauen, um zu analysieren, wie geht es einer Destination, auch im Sinne von Wertschöpfung, Arbeitsplätze, die geschaffen werden, etc. Es ist jedenfalls relevant für die Stadt Linz und ich glaube, es kann nie genug Community-based Ansätze geben, wo man eine Veranstaltung hier einfach dauerhaft beheimatet und da können natürlich auch Unterstützer quer aus allen Branchen mit dazu, wie auch aus dem Tourismus selber. Mhm. Indem, dass wir öffentliche Gelder verwalten, in Wahrheit müssen wir als Tourismusverband schon natürlich auch darauf schauen, dass hier gewisse, ich sag mal, Spielregeln oder auch einfach so ein Leistungsaustausch stattfindet. Das heißt, wenn wir uns entscheiden für eine Veranstaltung hier auch tätig zu werden, auch im Sinne von finanzieller Unterstützung, wenn es denn das braucht, weil oft ist es einfach auch wirklich die Marketingleistung oder Sichtbarkeit über unsere Kanäle, die sich ja auch einiger, vieler User hier freuen. Da muss man einfach schauen, was braucht es einfach für jede Veranstaltung individuell. Da sind wir gerne auch bei neuen Formaten einfach mit dabei. In den wenigsten Fällen sind wir selber Veranstalter. Also da profitieren wir einfach von sehr vielen kreativen Köpfen und engagierten Menschen, die hier aktiv sind für ihre Veranstaltung.
Super cool. So, und jetzt kommen wir aber dazu. Hast du ein Sichtbarkeitssymbol heute mitgebracht?
Ich habe eins mitgenommen und das begleitet mich tatsächlich schon mein ganzes berufliches Leben lang.
Okay, das sieht spannend aus. Jetzt musst du es mal beschreiben für alle, die es nicht sehen.
Gar nicht so einfach. Es ist,
ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist spannend.
Es ist spannend. Es nennt sich Inukchuk. Es ist ein Wegweiser.
Schaut ein bisschen asiatisch aus, ein Steingebilde.
Es ist aus Glas und Stein, genau. Ja. Man kann hier irgendwie, ja, es ist vermutlich ein bisschen menschähnlich, ja. Man hat zwei Beine, die Füße sind quasi aus Stein, dann kommen so Glaselemente, die aufeinander gestapelt sind und dann oben hat man quasi wie von den Schultern weggehend zwei Arme, die nach links und rechts zeigen und dann eben noch einen Kopf.
Okay, es schaut asiatisch aus, ist Handgröße ungefähr.
Genau.
Könnte ein hübscher Deko-Gegenstand sein.
Ja, es hat tatsächlich aber auch eine Funktion. Ich habe das von einem Jugendaustausch, da war ich vermutlich 16, 17, aus Kanada mitgenommen.
Okay.
Kommt aus dem Staat Alberta, wo ich auf Austausch war.
Warst du ein Jahr?
Nein, es war im Sommer. Es war tatsächlich ein paar Wochen im Sommer zum Sprachaustausch. Okay. Und es ist ein indigener Wegweiser. Den haben sie quasi früher, die indigenen Völker, aufgetürmt. Wie man kennt hier auch beim Wandern in unseren Bergen diese Steinmännchen.
Ja.
Genau, als Wegweiser. Der hat da tatsächlich die Funktion, dass er zwei unterschiedlich lange Arme hat.
Okay.
Und der kürzere, die... Insbesondere, wenn es Schnee hatte, wie auch immer, oder auch in anderen Jahreszeiten, zeigte der Kürzere immer das näher gelegene Dorf.
Spannend. Und was hat das jetzt mit deiner Sichtbarkeit zu tun?
Was hat es mit meiner Sichtbarkeit zu tun? Ich fand es einfach ein spannendes Symbol. Oder es begleitet mich tatsächlich einfach schon seit seinen beiden ersten Jobs. Mit Sichtbarkeit hat es deshalb zu tun, weil es auch immer ein bisschen mit Orientierung was zu tun hat, wie ich finde.
Mhm. Wegweiser.
Wegweiser. Und dass man sich in seiner Sichtbarkeit wahrscheinlich für sich, aber auch für andere der Rolle bewusst sein muss, dass man irgendwo auch immer so ein bisschen der Impuls sein kann, der gerade jemandem fehlt oder der jemand braucht für egal welche Entscheidung oder egal für welchen Weg, den man selber einschlagen möchte. Und dass man sich da mit solchen Symbolen, und Stein hat auch immer was für mich was sehr Beruhigendes und, mhm. und auch Erdendes, dass man sich auch immer vielleicht mit seiner Umgebung, die man sich selber einfach auch schafft, indem man arbeitet und lebt, einfach auch immer wieder dann diese Möglichkeiten des Rückzugs und der Ruhe auch geben muss, damit man in diese Orientierung kommt und auch dann wiederum in die Sichtbarkeit.
Voll schön. Bist du eine sehr, wie will ich denn sagen, geerdete, vielleicht auch sogar spirituelle Person?
Bin, ja, da schlagen einfach zwei Herzen wie in jedem vermutlich. Die Emotion und das Rationelle sind bei mir schon zwei Pole. Ja. Ich habe sie manchmal ganz gut in Verbindung. Ja. Manchmal bin ich natürlich auch für mich immer auch am Schauen und Orientieren, wo geht es für mich weiter, wo kann ich mir einfach auch Impulse und Input holen. Und für mich steht schon fest, dass Energien in Resonanz sind mit anderen Energien.
Cool.
Und das, wenn das für viele ist, das schon spirituell, ja.
Ja. Ich finde spirituell keine schlechte Sache,
nein,
ne?
Ich muss auch sagen, es wäre zu kurz gedacht, wenn wir uns nur auf die Rationalität irgendwie berufen. Also das sind Dinge in uns, um uns, die wir oft gar nicht rationell einfach auch gar nicht fassen können. Und deshalb ist für mich dieses Spirituelle einfach auch das, hier offene, mit offenem Visier und mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und zu schauen, was kommt da auf mich zu, wenn ich tatsächlich auch offen bin dafür und bereit bin dafür. Das sind Begegnungen dann mit Menschen auf einmal oder Dinge, wo irgendwie, keine Ahnung, wo du denkst, seit 3 Monaten renne ich dem hinterher und es geht einfach nicht auf. Und auf einmal, zack, ist es
Bam, ist es da
und du hast minimal oder wahrscheinlich gar nichts dazu beigetragen, aber einfach die Energie dann passend war auf einmal.
Ja, so wie deine Diplomarbeit und dann bist du auf einmal mit dem Job drin.
Richtig, zum Beispiel. Ja. Und auf das muss man sich auch aber einlassen und darauf vertrauen. Und das ist was, wo ich irgendwie auch so sehe, dieses Vertrauen hat ein bisschen gelitten, auch so gesamtgesellschaftlich, dass gewisse Dinge bei allem, was Negatives passiert, auch durchaus immer noch positive Dinge da sind. Und ich glaube, da versäumen viele, ihren Scheinwerfer auch irgendwie richtig auszujustieren auf die Dinge, die tatsächlich immer noch im Positiven für uns da sind. Und das Letzte, was ich dem noch hinzufügen möchte, ist, dass ich überzeugt bin, dass grundsätzlich das Leben was Positives und Schönes hat und dass auch, glaube ich, gewisse Energien oder wenn du sagst, in der Religion, da bin ich auch überzeugt, dass es grundsätzlich gut mit uns gemeint wird.
Das ist meine Ansicht auch, ja.
Ja, und dass man da wirklich sich nicht verleiten lassen darf, hier nur in das Negative abzudriften, das wäre zu leicht. Also so leicht dürfen wir es uns echt.
Ja, und ich denke, das Leben ist Höhen und Tiefen, weil ohne die Tiefen können wir die Höhen nicht schätzen.
Ja.
Und ohne die Höhen, dann gehen wir unter.
Genau.
Ich habe da also ein bisschen den Spruch in mir, das Leben ist immer für mich, nie gegen mich.
Ja.
Und auch manchmal ist es schwer und dann ist es schwer, dass ich mir das nochmal so in Erinnerung hole und dann denke ich mir wieder dran, es wird eh wieder besser. Und für irgendwas ist es ja gut, wenn man zurückschaut, dann wissen wir ja, für was wir die Struggles hatten, oder?
Richtig. Und man dann darf man ernten.
Richtig.
Man darf dann irgendwann die Belohnung dafür abholen, wenn einfach eine schwierige Phase.
Stell dir vor, es wäre alles immer easy gelaufen. Ich glaube, dann wäre man gar nicht so gut drauf. Also, ja, man würde wahrscheinlich nicht versuchen, weiterzukommen, weil es ja eh alles so dahin läuft, oder?
Man fängt ja auch, da hast du ja keinen Anlass nachzudenken. Wo sind noch Entwicklungsfelder für dich und wo kann es noch eine Überraschung, eine Offenbarung für dich geben? Ja? Immer dort, wo es dann natürlich ein bisschen reibt, kommt halt natürlich dann auch Reibungshitze, sage ich einmal. Und dann werden die Dinge emotional natürlich. Und dann fragst du dich, hey, wie jetzt? Und warum mir? Auch dieses, warum? Also mir kommt vor, dass viele sich auch immer fragen, passiert das jetzt nur mir?
Ja. Na, es hat oder warum passiert mir
warum
das?
Warum passiert es mir? Es hat ja jeder seine Fragen und jeder seine Herausforderungen. Aber ja, da muss man echt, also das ist ein Auftrag an sich selber. Sich da einfach auch dieses Mindset da zurechtzulegen und zu schauen, hey, was kann ich da jetzt draus lernen, was kann ich mitnehmen?
Finde ich ein ganz wichtiger Punkt.
Und ich habe auch, gestern hatte ich Besuch von einer Klasse aus Bad Leonfelden, Tourismusschule.
Okay.
Die wollten uns und haben uns hier besucht. Aber wir haben sie dann gleich eingeladen, hier uns ihre Sicht auf die Customer Journey dieser Zielgruppe zu sagen und zu verraten. Also worauf die Wert legen, wenn sie Urlaubsinspiration suchen, wenn sie buchen, wenn sie dann auf Urlaub sind etc. Und ich habe ihnen dann echt auch wirklich nochmal ganz, ganz dringlich ins Gewissen geredet und gesagt, hey, ihr habt die coolste Ausbildung überhaupt. Macht was draus bitte und bitte versucht nicht, einen linearen Berufsweg zu verfolgen, sondern wenn es geht, so oft wie möglich links und rechts abzubiegen und zu schauen, was kann ich für Erfahrungen mitnehmen, weil das ist das, was es dann unterm Strich einfach ausmacht. Ja.
Und das sind wieder die Touristiker, wo ich gesagt habe, die sind oft sehr gut für Quereinstiege, weil sie einfach auch sehr interessiert sind in ganz verschiedene Richtungen, Kulturen, Sprachen und so weiter. War schön. Und das heißt, ihr habt öfter mal Schüler da, denen ihr dann zeigt?
Also das hat jetzt gut reingepasst und wir verwerten auch diese ganzen Erkenntnisse dann in unserem Strategieprozess, weil wir halt einfach schauen, ey, wie können wir einfach Zielgruppen der Zukunft für uns einfach auch gewinnen in der Stadt. Aber am Ende ging es auch um das Thema, hey, wo wollt ihr in Zukunft arbeiten? Was macht ihr mit eurer Ausbildung jetzt? Und ihnen auch dieses Berufsbild des Tourismusverbandes auch näher zu bringen, dass das einfach eine richtig schöne Aufgabe sein kann. Und zum anderen versuchen wir da schon mit den Fachschulen, da gibt es ja einige in ganz Oberösterreich, Gott sei Dank, dass wir hier in einem engen Austausch sind. Hin und wieder arbeiten ja auch Praktikanten im Sommer bei uns. Also da gibt es viele, viele Anbindungen.
Cool. Wir kommen zum Sichtbarkeits-Quickie. Und er ist meistens gar nicht so quick, aber wir haben noch keinen neuen Namen gefunden. Mich würde interessieren, Marie-Louise, was war dein größter Sichtbarkeitsmoment? Darf beruflich oder darf er privat sein?
Mein größter Sichtbarkeitsmoment. Also beruflich hatte ich schon den Eindruck, jetzt mit dem Wechsel auch nach Linz, dass ich für mich jetzt auch in dieser Sichtbarkeit jetzt angekommen bin, wo ich vermutlich für mich auch unbewusst mir immer gewünscht habe. Und da geht es mir gar nicht so sehr, wie präsent ich jetzt in den Medien bin, sondern in dieser Aufgabe dann auch einfach mich entfalten zu können und mit Leuten in Kontakt zu treten und hier Dinge voranzutreiben und zu entwickeln.
Gab es da einen Moment, wo du sagst, dieser Moment, da kam der oder ich stand dort oder dort? Hast du da irgend so ein...
Also der Kickoff war definitiv die Pressekonferenz, wo ich hier als neue Geschäftsführerin vorgestellt worden bin. Das war so eine richtige Wirbelwindwoche, wenn du so willst. Ich hatte das Bewerbungsgespräch am Montag, die Zusage am Dienstag, den Vertrag am Mittwoch, Donnerstag und am Freitag war die Pressekonferenz. Also das war so eine richtige Achterbahnfahrt im positiven Sinn.
Ja.
Und sich dann, also es ist mir dann erst im Nachgang von der Pressekonferenz dann wirklich so bewusst geworden, was da jetzt beginnt für mich einfach auch. Und
das war sicher ein cooler Höhenflug, oder?
Ja, also ich möchte es nicht missen. Es war eine schnelle Woche, aber es war eine sehr schöne Woche. Und die Sichtbarkeit, die hat so ihren Anfang dort genommen, aber ich genieße sehr tatsächlich jetzt auch nicht nur im touristischen Netz, mich da jetzt zu bewegen in Linz, sondern auch sehr viele Dinge aus anderen Branchen mit einfließen lassen zu können in meinen Job. Habe hier auch natürlich durch die Übergabe mit meinem Vorgänger auch neu gleich Kontakte knüpfen können, aber sehr vieles passiert dann, indem man sich in der Stadt bewegt einfach und auch diese Offenheit ausstrahlt nach außen. Hey, sprecht auch mich einmal an, eure Wünsche, Anliegen, wie auch immer und schauen wir, dass wir hier miteinander nach vorne kommen. Und das ist eigentlich seitdem nicht abgerissen. Also die Sichtbarkeit ist schön.
Bist du nervös, wenn du in der Öffentlichkeit bist, sprichst, Pressekonferenzen gibst?
Spannenderweise nein. Also viele fragen mich, wie ist denn das mit den Interviews und dann musst du dort wieder auf die Bühne und wie bereitest du dich vor und hin und her. Und ich habe tatsächlich nie so eine Bühnenscheu gehabt und auch das Sprechen vor einer Kamera oder mit einem Mikrofon in der Hand ist was man dann mit der Zeit einfach sehr routiniert dann auch erledigt. Ich habe da schon auch an mir gearbeitet und auch da und dort so Coachings gemacht und Schulungen. Also da ist
das wollte ich jetzt gerade fragen, glaubst du, kann man das lernen oder ist das angeboren, dass man gerne vor der Kamera oder nicht gerne, kann man sich da weiterentwickeln?
Definitiv. Also man muss auch, glaube ich, hier schauen, wie man dann mit mit zunehmender Erfahrung und mit seiner Funktion einfach auch hier diese authentische Selbstpräsentation einfach dann auch rüberbringt. Ja? Mhm. Also da geht's ja natürlich um die Aussagen, um die Messages, aber es geht ja auch darum, wie du sie präsentierst. Das sind dann immer mehrere Ebenen, auf denen man ja da im Austausch ist. Und da habe ich schon für mich dann auch letztes Jahr gezielt ein paar Coachings und Dinge für mich investiert, wo ich für mich da einfach nochmal in eine neue authentische Präsentation einfach gefunden habe. Ja,
Authentizität, da genau. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist ja was sehr Wichtiges beim Außenauftritt. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du gerne unsichtbar gewesen wärst?
Wo ich unsichtbar gewesen wäre?
Oder vielleicht da diesen einen Moment, wo du gerne im Erdboden versunken wärst?
Du, ich glaube, das bietet das Leben immer wieder mal. Ich kann jetzt gar keinen nennen, weil Gott sei Dank, und das hat mich einfach nicht betroffen. Aber es ist oft, wo ich mir denke, wenn ich so unterwegs bin im Alltag und oft so Situationen erlebe, wo Menschen so auch da versäumen, irgendwie in einem wertschätzenden Austausch zu sein miteinander. Also das ist mehr so, dass ich mich für Dritte dann irgendwie in die Erdspalte begeben möchte. Als für mich selber, aber weil ich mir oft denke...
Oh, ist das Fremdschämen?
Ja, es ist zum gewissen Grad, es ist Fremdschämen. Ja, wo ist sie, wo ist die Spalte, wo kann ich abtauchen? Aber mehr, weil ich mir denke, es wäre so leicht. Es wäre einfach so leicht, wenn du auf die Leute zugehst und eine gewisse Wertschätzung ihnen entgegenbringst und einfach dir einfach kurz einmal die Zeit nimmst, aus deinen Schuhen raus, einen Schritt nach links oder rechts und dir die Situationen einfach anzusehen.
Ganz ein wichtiger Input, ganz wichtig. Wertschätzung, schauen, wie könnte sich die andere Person fühlen und warum sollte ich nicht so reagieren oder nicht.
Es gibt da so alltägliche Situationen und ich nehme mir mittlerweile so gern auch einfach mit diesem Vorsatz auch, sei es jetzt bei der Billa-Kassa oder irgendwo anders, einfach die Zeit und denk mal, so, die Frau, die ist so freundlich heute, na, der muss man das einfach mal sagen. Oder, keine Ahnung, einfach diese kleinen Dinge. Und super. Wir wissen ja alle, das Lächeln ist ja das leichteste Kommunikationstool, was man so anwenden kann. Und interessanterweise fällt mir auf, dass die Linzer, denen ich begegne, mehr grüßen zum Beispiel. Mhm. Auch so irgendwo da jetzt in der Straße bei dir her, in der Siedlung. Und ich glaube, man muss wieder anfangen, dieses Miteinander einfach auch selber zu initiieren und zu streuen.
Glaubst du, die grüßen dich, weil sie dich erkennen, oder die grüßen dich, weil du freundlich lächelst, oder ist es beides?
Ich glaube oft, also ich glaube von mir immer selber, dass mich gar nicht so viele kennen, aber wahrscheinlich ist es durchaus so, dass sie mich erkennen aus Medienberichten. Grundsätzlich gehe ich vermutlich mit einem Lächeln durch den Tag und kriege das oft einfach auch zurück. Und oft ist es auch ein Gruß in der Früh oder guten Morgen,
das kann ja
den Tag schon ganz anders anfangen lassen einfach.
Richtig.
Und weitergehen lassen. Und deshalb, ja, das sind wertvolle Energieaustausche.
Richtig. Und es gibt ja viele Untersuchungen, die sagen, so wie du, wie man sagt, wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es zurück. Ne?
Richtig, richtig.
Und das natürlich im Positiven.
Ja.
Wir haben heute schon ganz schön lang geplaudert. Ich habe schon auf die Uhr geschaut. Wir sind schon über 40 Minuten. Das haben wir normalerweise nicht
so an.
Nee, wir können noch ewig plaudern. Aber eine stelle ich dir noch, weil es mir einfach wichtig ist. Wo bist denn du am meisten sichtbar momentan? Gibt es da Social Media, offline, online? Wo ist denn das? Wo finden wir dich?
Ihr findet mich maßgeblich auf LinkedIn. Mhm. Vermutlich auch noch ein bisschen zu dezent. Also ich bin da in letzter Zeit auch ein bisschen selbstkritisch mit mir gewesen und habe da und dort auch schon von Bekannten oder Freundinnen oder auch Wegbegleiterinnen die Info gekriegt, sei nicht zu schüchtern.
Okay.
Trag das ruhig ein bisschen mehr raus. Aha. Du machst so viel, du musst es für dich selber nutzen und musst es raustragen. Das ist was, wo ich vermutlich im Alltäglichen oft zu wenig dran denke und wo ich vermutlich zu sehr Arbeitstier wahrscheinlich bin, um das dann auch immer so ein bisschen für mich nach außen als Vermarktung dann einfach auch rauszutragen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute nicht nur von deinem bloßen Tun immer wissen, wie viel Beitrag das für sie individuell jetzt ist. Ich bin da jetzt sehr auf Stakeholder-Ebene unterwegs. Ja. Aber im Endeffekt bin ich ja auch tatsächlich an der Spitze einer Organisation, die sehr viele Mitglieder hat. Ja. Mhm. Und die brauchen natürlich Anknüpfungspunkte. Die wollen hören und sehen, was für die Branche getan wird. Und da muss man wahrscheinlich sagen, okay, gut, it's part of the game. Das muss man in Dosen und schön verpackt mit einer Geschichte regelmäßig rausspielen. Aber ich würde es tatsächlich für mich auf LinkedIn einfach auch weiterhin fokussieren, weil ich überzeugt bin, man muss, wenn man sich einen Kanal auswählt, den auch regelmäßig und qualitativ bespielen. Also ich deshalb ist es für mich so die Auswahl eines Kanals versus jetzt doch auch noch LinkedIn, also und Facebook. Auf Instagram bin ich komplett privat und das halte ich auch so. Mhm. Das ist für mich einfach meine Bubble, wo ich privat einfach im Austausch bin. Und das haben auch alle anderen, sage ich mal, Medien Mitgestalter jetzt ganz gut angenommen, dass ich sage, okay, wenn, dann ist es LinkedIn. Mhm.
Heißt das, was deine Begleiterinnen, deine Freundinnen gesagt haben, meinten die damit, du darfst gerne auch zeigen, was du schon erreicht hast?
Wahrscheinlich ja, bis zum gewissen Grad auch. Einfach wieder in dieses, das zahlt natürlich schon auch in das Thema Selbstbewusstsein auch mit ein. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, ich bin schon stolz auf das, was ich erreicht habe. Aber man muss es in einer gesunden Art und Weise für sich und auch wieder auch dann nutzen, ja, dass man sagt, hey, Schatz, das war jetzt ein Meilenstein, auf den haben wir hingearbeitet, weil vielleicht weiß der im Außen, kennt den im Außen gar keiner, dass das jetzt so ein wichtiger Meilenstein war. Und wir freuen uns im Kleinen und manchmal ist es auch wirklich so, dass sich Leute mitfreuen wollen mit dir. Und das ist ja nicht immer nur, dass man Bestätigung im Außen sucht, sondern dass man einfach auch die Freude am Tun und das Miteinander. Und
ich glaube, das ist ein neues Zeitalter, wo wir das lernen dürfen, stolz auf das zu sein, was wir tun und das wirklich nach außen zeigen dürfen. Ja. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Wir haben es viel leichter als unsere Großelterngeneration, als unsere Elterngeneration. Und ich denke, wir dürfen an unserer Wertschätzung anderen gegenüber arbeiten. Wir dürfen auch arbeiten, dass wir uns mitfreuen. Mhm. Und wir dürfen auf der anderen Seite erlernen, dass wir das, was wir tun, auch wirklich zeigen.
Richtig.
Ohne schlechtes Gewissen, ohne sich zu egoistisch oder narzisstisch zu fühlen.
Genau. Und es wäre auch für mich die wichtigste Botschaft an junge Mädchen tatsächlich. Es geht natürlich um fachliche Ausbildung, aber es geht allen voran um die persönliche, menschliche Ausbildung. Und dass sie hier auf sich hören, auf ihren eigenen Wert achten und für den auch einstehen. Mhm. Und die einfach so für dieses gesunde Stand oder diese beiden Standbeine einfach auch sorgen, die sie brauchen, um dann für egal welche Begegnungen oder Entwicklungen in ihrem Leben einfach auch gerüstet zu sein. Aber dass sie da auf sich verlassen können und vertrauen können, dass sie das mitbringen, was es braucht. Ja.
Ein super Schlusswort. Ich wollte dich nur fragen, was du mitzugeben hast. Da haben wir es schon.
Habe ich abgelesen an deiner Stirn.
Sehr cool. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr getaktet. Wir haben ja schon sehr mal gerne verschieben müssen, weil du so viel zu tun hast,
was
sehr großartig ist. Na, ich freue mich, dass du das irgendwie unterbringst, weil ich glaube, das ist sehr, sehr viel Mehrwert, dass wir starke Frauen hören und dass diese starken Frauen hier in Linz in Oberösterreich unterwegs sind, dass die nahbar sind, dass man die ansprechen darf, wenn man die trifft. Und auf diesem Wege vielen Dank und alles Gute für die Zukunft.
Danke vielmals, alles Gute dir.
Danke. Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf 3 Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf 3 Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.